Letzte Woche ging es an dieser Stelle um die Jahreslosung, die eine große Zusage Gottes an uns darstellt. Die Erkenntnis der Hagar an Gott gerichtet, du bist ein Gott, der mich sieht. Und diese Erkenntnis bekommt Hagar ja nicht in einem Augenblick, in dem es ihr so richtig gut geht, sie gerade eine entspannte Auszeit hat mit Freunden und irgendwie gerade am Feiern ist, sondern im Gegenteil, sie ist am Ende. Infolge der Umstände, dafür kann sie nichts, aber da hängt doch noch, also auf der einen Seite sind die Umstände und auf der anderen Seite, da ist auch ihre eigene Sturheit, ihr eigener Dickkopf. Und dafür kann sie sehr wohl etwas. Aber sie kann halt nicht aus ihrer Haut heraus. Und in dieser Situation spricht Gott sie an und das ist für sie innerlich so befreiend, dass sie dann hinterher in eine Situation zurückgehen kann, aus der sie vorher geflohen ist. Obwohl sich an der Situation selbst nichts geändert hat. Die Erkenntnis, dass sie von Gott gesehen und wahrgenommen wird, gibt ihr so viel Kraft und Zuversicht, dass sie von nun an auch in schwierigen Situationen den Kopf hochhalten kann. Manchmal ist es ja so, dass eine Jahreslosung für sich selbst spricht. Bei der Losung dieses Jahr ist dieser Kontext wichtig. Dass es gerade diese Situation von der Hagar ist, in der diese Erkenntnis kommt, du bist ein Gott, der mich sieht. Gerade wenn du ganz am Ende bist, gerade wenn du nicht mehr weiter bist, dann ist Gott da und sieht dich. Aber ich finde das auch gut, dass dieses Jahr so dieser Kontext zur Erklärung wichtig ist, weil ich glaube, dass für uns dieses Jahr, auch im angebrochenen Jahr 2023, auch dieser Kontext wichtig ist. Von den Vorschlägen für die Wunschthemen, die mir so vorliegen, habe ich das Thema, was wünsche ich mir für 23, Veränderung versus Sicherheit gewählt. Und ich glaube, diese beiden Stichworte, auf der einen Seite so die Veränderung, das kommt ja so durch diesen kleinen Trampelpfad zum Ausdruck, oder die Sicherheit, so die schöne breite Straße, das spielt bei uns beiden eine Rolle, wenn wir so an das vor uns liegende Jahr denken. Zum einen ist da der Wunsch nach Veränderung. Es kommt ja immer so nach Weihnachten, in der ruhigen Zeit zwischen den Jahren, wenn man mal etwas Zeit hat, nachzudenken. In der Zeit, wenn wir uns unsere guten Vorsätze für das neue Jahr vornehmen. Hier soll etwas anders werden, da soll es besser werden, da bin ich unzufrieden, so wie DJ mit seinen Oberschenkeln. Mehr Zeit für die Freunde, für die Familie, für die eigene Gesundheit. Und dann ist da noch dieses Projekt, das ist eigentlich schon alles vorbereitet, man muss es nur noch endlich mal angehen. Und der Gartenschuppen, den man aufbauen wollte, das Holz gammelt schon seit Jahren vor sich hin. Und man muss es doch mal endlich machen. Mehr Zeit mit anderen Christen verbringen, mehr Zeit mit Gott, sich endlich mal kontinuierlich an die Bibel ranwagen, beim Bibelleseplan mitmachen, man kann noch einsteigen, oder? Ja, genau. Strukturiert den Tag anfangen oder beenden. 2023 soll besser werden als 2022. Und wir wissen auch schon, wie, wenn wir es bloß schaffen, die Vorsätze umzusetzen, dann wird das mit der Veränderung zum Guten auch klappen. Aber wenn ich dann in mein Inneres höre, dann ist dann noch eine andere Stimme. Bitte keine Veränderung. Davon gab es letztes Jahr schon viel zu viel. Eigentlich möchte ich doch mal durchatmen. Alles soll so bleiben, wie es ist, dann wird es nämlich auch nicht schlimmer. 2024 können wir uns dann nochmal über Veränderung unterhalten. Oder auch so, es ist so viel passiert, ich muss mich dieses Jahr erstmal wieder um die Rahmenbedingungen kümmern, dass ich auch die Sicherheit habe, Veränderung für mich persönlich angehen zu können. Ich muss hier eine Stellschraube nachjustieren und da nochmal schauen, dass ich überall im grünen Bereich bin. Und das sind schließlich auch Veränderungen und dann sehen wir weiter. Ich weiß nicht, das sind so zwei Pole vielleicht, so auf der einen Seite so Sicherheit und Veränderung und wo ihr jetzt steht, wenn es an das neue Jahr geht. Ob ihr voll auf Sicherheit oder voll auf Veränderung oder irgendwie so diesen Mittelweg gehen wollt. So, also ich kümmere mich erstmal um den notwendigen Vorrat an Lebensmitteln für 10 Tage, danach sehen wir weiter. Pro Person, auch für euch wichtig, 10 Liter Trinkwasser, 3,5 Kilogramm Nudeln, 4 Kilogramm Hülsenfrüchte, 2,5 Kilogramm Obst und Konserven, Nüsse, Trockenobst, Öl, Milchpulver, Eipulver, Zucker, Honig, Marmelade, Mehl, Schokolade, Salz, Fertiggerichte, Kartoffelbreipulver, Instantbrühe, Kakaopulver, Hartkekse und Salzstangen. Solltet ihr alle zu Hause haben. Wenn ich bei der Frage nach Veränderung und Sicherheit in die Bibel schaue, ist das eigentlich klar. Die ersten Christen hießen nicht Christen, sondern Menschen des neuen Weges. Und ja, auf dem Weg sein, das drückt ja auch die Veränderung aus. Und da ist zum Beispiel die Geschichte von den, bei der auferstandene Jesus sich den Emmaus-Jüngern zeigt. Und die ist auch deswegen so programmatisch, weil Jesus sich auf dem Weg offenbart. Ja, also das ist auf dem Weg und sie unterhalten sich und da ist Jesus schon mit dabei und legt ihnen den Weg aus und dann erst hinterher merken sie das. Also so dieses Unterwegssein. Und wenn ich in das Alte Testament schaue, dann fällt mir da auch sofort Abraham ins Auge. Also wenn ich mir mal so vorstelle, was ich mit 75 Jahren mache, dann werde ich noch so in meinem Kleingarten noch so ein bisschen rumbasteln. Ja, hier ein bisschen noch so noch. Dann hoffe ich, dass ich noch so die Kraft habe, die Kartoffeln setzen zu können. Und der Abraham im Alter von 75 Jahren lässt der alle Sicherheiten zurück, die die damalige Welt zu bieten hat, und macht sich in das verheißene Land auf. Obwohl er kein Kind hat, also Gott verheißt ihm ein Land für seine Nachkommen. Also ich hätte gesagt, Mensch, Gott, ich habe kein Kind. Ja, also wozu brauche ich ein Land? Lass mich in Ruhe. Und wir merken im Alten Testament so der Versuch der Menschen in Babel, sich mit dem Turm, so eine künstlich geschaffene religiöse Mitte, also sich darum zu scharen und sich so Sicherheit zu schaffen, das wird von Gott verworfen. Und stattdessen ist das Heiligtum des Volkes Gottes ein transportables Heiligtum. Also auch da wieder, Gott ist ein Gott, der unterwegs ist mit den Leuten. Und im Neuen Testament ist dann auch noch so dieses transportable Heiligtum wegrationalisiert. Je nach Bibeltext ist dann unser Herz oder auch unsere Gemeinschaft der Tempel. Auf alle Fälle ist unser Tempel kein heiliges Gebäude. Und ich habe sehr großen Respekt vor den Erinnerungen, die mit diesem Gebäude auch verbunden sind, an die Hingabe, mit der dieses Gebäude auch gebaut worden ist und jetzt seit mehr als 55 Jahren unterhalten wird. Aber heilig in dem Sinn, dass Gott sich hier an dieses Gebäude bindet, ist es nicht. Gott ist ein Gott der Veränderung. Er liebt uns und nimmt uns an, wie wir sind, aber diese Liebe wird bei uns immer auch zu Veränderung führen. Also Manfred Siebald hat das schon vor vielen Jahren in einem Lied ausgedrückt: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin, und dann aber auch, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin, nimm fort, was mich und andere zerstört. Früher haben wir zum Jahresanfang immer dieses Lied gesungen. Nun aufwärts froh den Blick gewandt. Wer von euch kennt das noch? So einige, gell? Ja, dann singen wir das mal. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unsers Meisters Hand und unser Herr geht mit. Ja, auch da wieder aufbrechen. Ja? Und im Grunde singe ich auch heute am Anfang dieses Jahres 2023 dieses Lied. Ich bin dankbar, dass Gott mitgeht. Gott ist ein Gott dieser Veränderung. Und es ist ja auch so, das Leben ist ja auch Veränderung. Wir merken das ja nicht so, weil die Veränderung zum vorangegangenen Tag ein so kleiner Schritt ist, dass sie dir nicht auffällt. Du veränderst dich und wenn du dich selbst nicht veränderst, dann verändert sich die Umgebung. Damit du auch wieder. Wenn ich hier in die Gemeinde sehe, dann haben wir uns seit Beginn der Corona-Pandemie sicherlich sehr verändert. Und das ist ungewohnt, weil Kirchen ja sonst eher die Konstanten sind, die sich nicht verändern. Also hier seht ihr mal eine Luftaufnahme der Stadt Hildesheim. Und dadurch, dass Hildesheim im Zweiten Weltkrieg so stark zerstört worden ist, fallen die Kirchen, die original wieder aufgebaut worden sind, umso mehr aus. Also, so, das ist unser Gemeindehaus, ne? So zur Orientierung, dass ihr wisst, wo wir sind. Aber klar, natürlich, da ist erstmal, das ist der Dom, das ist die Michaeliskirche, das ist die Jakobikirche und natürlich die Andreaskirche und dann noch die Lambertikirche. Und man sieht diese Kirchen und weiß sofort, okay, das und so liegt es. Und wenn man jetzt diesen Plan auf den Kopf sehen würde, dann könnte man sich trotzdem orientieren, weil man weiß, wo die Kirchen sind. So, und mit Hilfe dieser Kirchen kann man sich dann auch auf Luftbildern aus der Zeit vor dem Krieg orientieren. Ne? Das ist jetzt hier, wir sehen natürlich auch die Arneckengalerie und so weiter und hier die Rentenversicherung, da dieses geschwungene Haus, das Haus mit der hier das Sozialgericht. Klar, das ist uns irgendwie auch so gewohnt. Denn aber vor dem Krieg ist natürlich erstens alles schwarz-weiß und ist alles nicht so scharf, aber dann auch hier wieder. Hier ist die Andreaskirche, da ist die Jakobikirche. Und dann wissen wir auch schon wieder ungefähr Bescheid. Und das ist meistens im Ausland ebenso, dass man sich in einer fremden Stadt anhand der Kirchen gut orientieren kann. Also das ist hier in New York City, Holy Trinity Lutheran Church, erbaut 1902 bis 1904. Wobei, das ist ja auch schon angedeutet, das seht ihr so im Hintergrund des Gebäudes, die Kirchen, die sind heute nicht mehr unbedingt das höchste Gebäude in einer Stadt. Das war schon hier bei der Erbauung dieser Kirche der Fall. Trotzdem, die Kirche ist im Blickfang und bietet Orientierung. Gerade erst recht in so einer Stadt, wo die Blöcke alle rechteckig sind und man dann also ganz schnell durcheinander kommen kann. Die Kirche steht heute noch so in Manhattan, aber die Umgebung hat sich stark verändert. Und wir merken, wie gesagt, auch wenn sich nichts verändert, es ändert sich trotzdem etwas. In unserer Gemeinde hat sich in den letzten 3 Jahren einiges geändert. Auf den ersten Blick könnten wir äußerlich gesehen sagen, nö, alles so wie immer, hier hängt immer noch dieses Transparent, das Kreuz, Taufbecken, Orgel, die Säule immer noch in der gleichen Farbe, es steht unter Denkmalschutz, es wird nicht so viel passieren. Aber wenn wir dann auf dem zweiten Blick merken wir, das sind schon ein paar Sachen anders. Und dann weiter, dann fällt einem sicherlich noch mehr auf. Aber das Entscheidende, das ist ja auch jetzt nicht hier, welche Farbe jetzt hier diese Säule hat, sondern das Entscheidende sind die Menschen, die da sind oder die eben nicht mehr da sind. Wenn ich mit älteren Geschwistern spreche, die zum Gottesdienst kommen, dann höre ich manchmal, wenn jemand so nach langer Zeit wieder kommt, ich kenne ja fast gar keinen mehr. Eine Woche später höre ich dann auch wieder diesen Satz, aber von jemand anders gesprochen, als von der Person, die ihn letzte Woche gesprochen hat, und die Person ist da nicht da. Also in dem ersten Dreivierteljahr, als ich hier war, wusste ich am Sonntag immer ungefähr, wer wo sitzt. Also jeder hatte ungefähr so seinen Stammplatz gehabt und ich wusste immer, da sitzt Brunhilde, da sitzt Sigrid und so weiter. Das war oft etwas, was über Jahrzehnte hinweg immer der gleiche Platz war. Und wir merken schon allein diese Sache, dass es gibt es nicht mehr. Also Hans-Peter in der zweiten Reihe, ganz seltene Sache. Ne? weil die Stuhlordnung ändert sich auch andauernd. Und was man wo machen darf. Ne? Also und wir haben jetzt hier, das ist jetzt auch neu, jetzt hier heute da diese großen Schilder. Wir bitten da um Verständnis, weil wir wollen wirklich, dass jeder die Chance hat, wieder live am Gottesdienst teilzunehmen. Und ich bin dankbar, dass das auch angenommen wird. Und wenn ich jetzt mal schaue, klar, also Gott ist ein Gott der Veränderung, aber auch so dieser Wunsch nach Sicherheit. Und wenn ich jetzt mal versuche zu überlegen, wo wir am Anfang des Jahres als Gemeinde stehen, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir in der Lage sind, uns ja sofort zu sagen, ja, die Veränderung mit Gott unterwegs zu sein, oder ob wir nicht doch lieber sagen, na, das geht mir um Sicherheit. Und ich weiß nicht, ob wir heute im Januar 23 bereit sind, als Gemeinde so wie Israel die Fleischtöpfe Ägyptens hinter uns zu lassen oder so wie Abraham auf das Wort Gottes hin aus unserem Vaterland, unserer Verwandtschaft und aus unseres Vaters Hause zu ziehen in ein Land, das er uns zeigen wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, worum es Gott eigentlich geht, wenn er uns auffordert, Gewohntes hinter uns zu lassen. Ich habe dazu noch einen Text ausgesucht aus den Evangelien, einen Ausspruch Jesu. Und es war ja so, dass Jesus damals mit seinen Jüngern nicht so den Vorstellungen entsprach, wie ein Rabbi und seine Schüler sich zu verhalten hatten. Nachfolge war damals eine ernste Angelegenheit. Es ging um Frömmigkeit, um Askese und ich lese jetzt mal Lukas 5, Abvers 33. Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen, könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Jesus war ganz anders als Johannes der Täufer. Ne? Der war natürlich auch so ein Mensch, der anders, also der gegen das System revoltierte, aber er hat auch wieder die Erwartung erfüllt. Und Jesus ist anders als die Pharisäer. Das überrascht viele und sie fragen nach. Und das ist das Interessante unter den Fragestellern. Das hatten wir ja vor ein paar Wochen im Predigttext gehabt. Da befindet sich auch der Johannes. Und bei der Antwort des Johannes bekommen wir dann eine Ahnung, was Jesus meint, wenn er hier das Schlagwort der Hochzeit ins Spiel bringt. Matthäus 11, Abvers 5 sagt Jesus, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Es ist gut, erstmal vor der Frage jetzt Veränderung oder Sicherheit, wenn wir mit unseren Fragen auch zu Jesus gehen und ihn vielleicht erstmal fragen, ja, was ist denn dran dieses Jahr? Und es ist auch gut, wenn wir fragen, warum etwas immer richtig war und das jetzt auf einmal nicht mehr richtig sein soll. Wie verhält es sich? Ist es der Zeitgeist oder führt uns Gott einen neuen Weg? Also, damals ging es um die Frage des Fasten. Fasten war gut und jetzt auf einmal fastet Jesus nicht. Und Jesus sagt, Mensch, es ist Hochzeit. Und mit jeder Hochzeit, da fängt etwas Neues an. Ja, und ich lese nochmal weiter, Lukas 5, Abvers 37. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Natürlich fühlen wir uns mit dem Alten erstmal wohler. Ja, das ist doch so, Mensch, was soll ich mit dem neuen anfangen? Ja, so einen schönen alten Wein, das ist doch etwas viel Besseres. Aber mit der Hochzeit, da fängt etwas Neues an. Also jetzt stellen wir uns mal vor, der Bräutigam muss am Tag nach der Hochzeit wieder arbeiten gehen. Er hat einen stressigen Tag, lauter Telefonate und zu klären. Und er macht sich dann abends auf den Nachhauseweg und in der Macht der Gewohnheit steht er auf einmal wieder vor dem Haus seiner Eltern. Also die werden ihn schon dran erinnern, denke ich mal. Unser Problem ist, dass wir uns in der Spannung zwischen unserem Wunsch nach Sicherheit und Veränderung, also dass wir uns so oft so zerrissen fühlen, das hängt damit zusammen, dass wir versuchen zusammenzubekommen, was nicht zusammengehört. Wir versuchen im Grunde, neuen Wein in alte Schläuche zu füllen. Also Weingärung läuft ja heute so in großen Stahltanks und Fässern ab, aber Holz gab's ja damals nicht so, Stahl auch nicht so, das war alles sehr, also im Orient wachsen ja nicht so viele Bäume. Und man nahm darum so die Tierhäute und die wurden zusammengenäht und darin gärte und blubberte es dann so vor sich hin. Und gerade dann am Anfang, wenn so die Gärung losgeht und so, das dann auch, dann muss dieser Schlauch auch einiges aushalten. Und das ist so ganz gut, weil das Leder ja auch so sich ausdehnen und zusammenziehen kann. Und klar, dieser neue Wein, der ist noch nicht so ausgegoren, geht nicht so gut über den Gaumen. Er ist, wie gesagt, wild. Und klar, darum trinkt man lieber erstmal noch den alten Wein, so lange noch was davon da ist. Aber wir wissen, irgendwann ist die letzte Flasche Chateau Lafite ausgetrunken und dann ist der Primeur dran. Alles hat seine Zeit. Und wir beherzigen das oft nicht, sondern versuchen dann trotzdem immer noch irgendwie alles unter einen Hut zu kommen und sind dann erstaunt, wenn wir erschöpft sind. Weil wir beides wollen, die Sicherheit des Alten und Gewohnten und die Innovation und die Freude des Neuen. Das hat ja auch DJ sehr schön dargestellt. Jesus sagt, entweder oder. Und dennoch hier in dem Abschnitt, der da noch dazwischen fehlt, sagt er, niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid, sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Viel Stress in unserem Leben kommt daher, dass wir uns auf Sicherheiten verlassen, die in Wirklichkeit gar keine Sicherheiten sind. Wir vertrauen nicht auf Gott, sondern auf die Macht der Gewohnheit. Also, im letzten Jahr ist ja der Klassiker mit dem russischen Gas, hat das immer schon funktioniert, selbst während des Kalten Krieges. Warum soll das heute nicht mehr gehen? Oder ein Krieg in Europa, sowas ist heute nicht mehr möglich. Das sind, sage ich mal, solche Glaubenssätze, die man sich irgendwie so zurechtzimmert. Ja, aus der Lebenserfahrung heraus und nehmen dann diese, ja, wichtiger als das Wort Gottes und sind dann überrascht, wenn wir plötzlich keinen Halt mehr haben. Und wenn wir dann davon enttäuscht sind und uns nun unter Druck fühlen, dann ist das eigentlich eine Sache, weil dann Dinge in unserem Leben wirklich gut werden können. Gott lädt uns ein zur Hochzeit, zu seinem Fest. Und natürlich bringt das eine Unruhe mit sich. Also wie sieht denn das bei euch aus, wenn ihr auf eine Hochzeit eingeladen seid? Alter Freund, alte Freundin, die ihr gerne mögt, der Lieblingscousin oder der Onkel. Was weiß ich. Also zuerst mal überlegen, was man anzieht. Eventuell etwas Neues kaufen oder eben abnehmen, dass man wieder hineinpasst in das, was man hat. Planen, wie man da hinkommt. Fährt man mit der Bahn, fährt man mit dem Auto. Hochzeitsgeschenk, Hochzeitszeitung, ein kleiner Sketch für das Programm. Das ist natürlich alles Aufwand, aber man macht es doch gerne. Selbst wenn man schon so bis oben voll mit Arbeit ist. Jesus lädt uns ein zur Hochzeit und die Gemeinde ist nicht nur als Gast eingeladen, sondern, also wir sind die Braut. Und dafür lohnt sich doch jede Unannehmlichkeit, weil das, was am Ende auf uns wartet, das alles in den Schatten stellen wird. Und unter der Prämisse, dass wir bereit sind aufzubrechen in das gelobte Land, löst sich doch auch dieser Widerspruch auch zwischen Veränderung und Sicherheit. Und in der Bibel finden wir ja ganz viel Berichte von Menschen, die aufgebrochen sind. Und wenn jetzt also in dem Psalm im Gebetsbuch, da kriegen wir auch einen Einblick in ihre Seele. Also das sind ja alles Menschen, die haben sich aufgemacht. Und dann im Psalm 1, ab Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Der Baum an den Bächen, ist das etwa keine Sicherheit? Oder der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, wie mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch hier wieder der Weg. Und dann, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Die Anwesenheit des guten Hirten, ist es keine Sicherheit? Die grüne Aue und so weiter. Oder Psalm 62, Abvers 7, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Gott als der Fels, ist das etwa keine Sicherheit? Wir merken heute so viel, ja, dass die Fundamente nicht mehr halten. Aber Gott ist der ewige Fels von Anfang bis zum Ende. Das wünschen wir uns doch, einen festen, beständigen Halt, der auch den stärksten Wellen standhält. Oder im Neuen Testament ist ja auch noch Römer 8, Abvers 38. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Also Paulus ist so einer der hyperaktivsten Menschen in der Bibel. Ich sage, Mensch, Alter, mach mal ein bisschen ruhiger. Also der stellt den DJ noch in den Schatten hier. Ja, so wie so ein Kreiselmännchen, ne? So, kennt ihr, die so aufgezogen werden. Ja? So, und der Paulus, der immer so unterwegs war, der sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das keine Sicherheit? Unser Problem ist doch nicht, dass es bei Gott immer nur Veränderung und niemals Sicherheit gibt. Wir sind Gottes Kinder und wir sind doch eben keine Kinder, die immer wieder von Gott mit der Peitsche angetrieben werden müssen, damit wir in Bewegung bleiben. Jesus lädt uns doch selbst ein in Matthäus 28, ab Vers 28 mit den Worten, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und in Hebräer 4, Vers 9 heißt es, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Klar, diese Ruhe gibt es nicht am Anfang der Wüstenwanderung. Um mal jetzt den Kontext des Hebräerbriefes aufzunehmen, in dem diese Aussage getroffen wird. Aber das Volk Israel, das kommt doch in Kanaan an. Abraham findet doch die Ruhe, indem er wieder alle Wahrscheinlichkeit glaubt. Und wir merken, dass Gott ihn ja auch nach dieser Geschichte mit der Hagar, dass er ihn ja nicht fallen lässt, sondern Gott ist ja ein beständiger, sicherer Ansprechpartner. Gott lädt uns ein. Er wünscht sich Veränderung in unserem Leben. Aber er ist kein sadistischer Trainer, der uns mit unrealistischen Forderungen quält. Also das, was wir da in dem Sketch hatten. Also natürlich spielt der DJ Theater jetzt in dem Sketch. Ne? Aber es ist doch der Wunsch da, auch wenn er das jetzt nicht so zugeben kann, das soll etwas besser werden. Und dann kommt hier Jonathan an und sagt erstmal hier Klimmzüge, Liegestützen und so weiter, zack, 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 und DJ hört sofort wieder auf. Das ist doch nicht Gott, der uns hier sofort so eine Latte an Leistung vorsetzt und sagt, hier so da oben, da musst du drüber springen. Das ist doch eher das, was der Trainer macht, das sind doch eher wir selbst, wie wir mit uns selbst umgehen. So, das musst du schaffen, Christoph, das muss jetzt auch noch sein und das musst du auch noch machen. Nein, kannst noch nicht ins Bett gehen, du musst noch das machen. Für einen Großteil der Unruhe in unserem Leben sind wir doch selbst verantwortlich, indem wir uns selbst überfordern, indem wir viel zu schnell viel wollen. Unsere Vorsätze, die wir uns immer wieder jedes Jahr vornehmen, die sind doch unrealistisch meistens. Und warum nehmen wir uns viel zu viel vor? Weil wir neidisch auf das Instagram-taugliche Leben der anderen sind und das auch haben wollen. Und dabei vergessen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus ist die Wahrheit, er macht keine falschen Versprechungen, er lügt uns nicht an. Er sagt, ja, das wird zur Veränderung kommen, aber ich bin bei dir. Auf das, was er zusagt, können wir uns verlassen. Er hat ein Leben für uns, er hat Freude und Liebe. Ja, manchmal sagen wir, Mensch, es ist doch kein Leben mehr. Aber Jesus ist das Leben. Das, was er für uns hat, darauf können wir uns verlassen. Und er zeigt uns selbst den Weg dorthin. Er selbst ist der Weg dorthin. Am Anfang ging es um die Frage, worum wir uns für 2023 bemühen, um Sicherheit oder Veränderung. Aber wenn wir in diesem Jahr die Schritte der Veränderung gehen, auf die Gott uns führt, einen Schritt nach dem anderen, und er zeigt uns Gott ja auch meistens nicht, dann werden wir auch die Sicherheit finden, die wir uns wünschen. Vielleicht anders, als wir es uns jetzt vorstellen, weil wir oft viel zu sehr immer noch an den alten Schläuchen und dem alten Wein hängen. Aber Gott wird uns nicht im Stich lassen. Genau dafür schenkt er uns doch seinen Heiligen Geist, um uns zu führen und zu leiten. Und genau darum stirbt auch Jesus als Sohn Gottes für uns, damit wir immer wieder Vergebung und Neuanfang finden können. Amen.